sehr, Ihnen Vera Dunkel vorstellen zu können. Vera Dunkel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik an der Humboldt-Universität hier in Berlin. Und zwar arbeitet sie in der Abteilung Das Technische Bild. Und als Teil dieser Arbeit ist sie auch Mitherausgeberin dieses schönen Sammelbandes. Es ist ein programmatischer Sammelband über technische Bilder und über die Bildwissenschaften, wie sie hier am Helmholtz-Zentrum betrieben wird. Es ist ein ganz fundamentales Buch im Grunde über diese neuen Herangehensweisen. Und da hat sie auch mehrere Beiträge geschrieben, unter anderem über Objektivität und Evidenz, über das Vergleichen als Methode und natürlich auch Röntgenblick und Schattenbild zur Spezifik der frühen Röntgenbilder und ihre Deutungen um 1900. Weiterhin hat Vera Dünkel Aufsätze veröffentlicht über frühe Röntgenbilder und unter anderem schreibt sie nämlich ihre Dissertation im Moment ebenfalls zu dem Thema Ikonologie der frühen Röntgenbilder. Außerdem herausgegeben, ganz frisch, hat sie ein Heft der Zeitschrift Bildwelten des Wissens, in dem es um Kontaktbilder geht. Und um Kontaktbilder und Schattenbilder wird es jetzt auch in ihrem Beitrag gehen. Sie wird sprechen mit dem Titel Zwischen Wiedererkennung und Verfremdung, Ästhetik des Strahlenschattens. Bitte.
Später einsetzt, nämlich in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, sodass wir das spontan gerade so entschieden haben. Ich habe den Titel Zwillingsbilder, den Titel der Ausstellung, als Ausgangspunkt genommen zunächst. Denn ich finde, er ist ganz gut gewählt, weil ein Röntgenbild immer Bezug nimmt auf etwas anderes, auf einen Körper oder Körperbild, dem es nachgängig ist. Das Röntgenbild gibt ein zweites Bild eines Körpers, mit dem es aufs Engste verbunden bleibt, nicht zuletzt durch den Herstellungsprozess, bei dem der Körper in unmittelbarer Nähe zum Bildträger liegen muss. Der Begriff Zwillingsbild ruft den Schatten auf, der als Doppelgänger verstanden wird. Im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens heißt es, Zitat, der Schatten gilt einer Person oder Sache als wesentlich zugehörig. Das äußert sich in dem Glauben, der Schatten habe dieselbe Macht zu wirken wie sein Träger, umgekehrt aber widerfahren dem Menschen, was seinem Schatten widerfährt. Zitat Ende. Die wohl bekannteste Geschichte, die von diesem Glauben handelt, ist Adalbert von Chamissos wundersame Geschichte des Peter Schlemihl, der seinen Schatten an den Teufel verkauft, ohne seinen Schatten aber von der Gesellschaft ausgestoßen wird und nunmehr ein gespenstisches Dasein leben muss. Chamisso hebt auf das Reelle des Schattens ab, das in seiner unmittelbaren Verknüpftheit mit dem materiellen Körper und in der Situation seiner Entstehung begründet liegt. Ich lasse nun die weitere Deutung und Bedeutung des Schattens außen vor, um mich auf seine Erscheinungsformen zu konzentrieren und um auf die Ästhetik des Schattens und dann anschließend wieder röntgen Schatten einzugehen. Chamisso lehrt in seiner Vorrede zu seiner Geschichte, Zitat, der Schatten, der auf einer hinter dem hervorgehenden, undurchsichtigen Körper liegenden Ebene wahrgenommen wird, ist nichts anderes als die Schnittfläche der Ebene und des Körpers, die den Schatten darstellt. Zitat Ende. Der normale Schlagschatten eines undurchsichtigen Körpers bringt eine einheitliche, dunkle Silhouette desselben hervor, deren Ausdehnung von der Stellung des Körpers zwischen Licht und der Fläche abhängt, auf die der Schatten fällt. Insbesondere die Lichtquelle kann den Schatten eines Objekts vergrößern, verkleinern oder verzerren und so Bilder erzeugen, die sich von der Umrissform des Objekts mehr oder weniger entfernen. Durch die Bewegung des Objekts oder der Lichtquelle kann dem Schatten ein unheimliches Eigenleben verliehen werden. Die Faszination an der Hervorbringung solcher Schattenbilder ist anhand von zahlreichen Schattenspielen aus dem 18. und 19. Jahrhundert belegt. eine Schachfigur hier links aus Frankreich, die im Schlagschatten das Profil Napoleons offenbart, zeigt, wie der Schatten über den Gegenstand, der ihn wirft, hinauszureisen kann. Und die gemalte Szene eines Handschattenspiels rechts verdeutlicht die Situation solcher Schattenvorführungen, in denen das flackernde Lampenlicht die Schattenerscheinung vermutlich zusätzlich verlebendigte. Das Faszinierende solcher Projektionen liegt in der Spannung zwischen Wiedererkennung eines vertrauten Motivs und dem Staunen über die Fremdheit des Schattens, über seine klar kontrollierte Unwirklichkeit, die Dramatik seiner Verzerrung, die Hans-Rudolf Freuß treffend formulierte. Aber auch ohne Verzerrung verblüfft der Schatten durch die Differenz, die er zum ihm hervorrufenden Objekt erzeugt. Seine Erscheinung ist konkret und zugleich extrem abstrakt. Oder, wie es Johann Caspar Laffater in Bezug auf die von ihm analysierten Schattenrisse von Gesichtern geäußert hat, Zitat, das Schattenbild ist das schwächste, das leerste, aber zugleich das wahrste und getreueste Bild. Und er erläutert, das Schwächste, weil es nichts Positives, sondern nur etwas Negatives, nur die Grenzlinie des halben Gesichts ist. Und das Getreueste, weil es ein unmittelbarer Abdruck der Natur ist, die kein noch so geschickter Zeichner einherzustellen vermag. In dieser Abstraktion, die hier das Weglassen von Mimik, Farbe und Räumlichkeit meint, liegt dabei gerade auch seine Erkenntniskraft. Die Reduktion des Körpers auf seinen Umriss und eine einheitliche Fläche ermöglicht für Laffater in besonderem Maße die Ableitung charakteristischer Merkmale und begründet deren Vergleichbarkeit. Was nun verbindet und unterscheidet Schattenbilder und Röntgenbilder? Röntgenbilder sind Schattenbilder. Sie entstehen nach demselben Prinzip der Projektion. In beiden Fällen muss das Licht parallel auf Objekt und auf Bildträger fallen. Im Unterschied zur Fotografie wird es dabei durch keine Linse gebrochen. Ein, denke ich, wichtiges Merkmal, das zwar im vorigen Vortrag aufgegriffen wurde, aber sehr spät kam mein Gefühl, dass natürlich kein Apparat dazwischen geschaltet wird, keine Linse diese Strahlen brechen kann. Entfernung bedeutet Vergrößerung, schräger Lichteinfall bewirkt Verzerrung. Die Nähe des Objekts zum Bildträger ist Bedingung für die Bildschärfe und die objektgetreue Schattenbildgröße. Abbildung 4 zeigt die schematische Darstellung eines Versuchsaufbaus zur Röntgenaufnahme der Hand. Während das durch sichtbare Lichtquellen hervorgerufene Schattenbild äußere Konturen zeigt, eine einheitliche flächige Schwärzung hervorbringt, die nur dann Bindungsstrukturen aufweist, wenn diese selbst am Objekt sichtbar sind, zeigt das Röntgenbild die materielle Zusammensetzung eines Gegenstandes je nach der Dichte seiner Teile und gibt damit scheinbare Einblicke in seine materielle Zusammensetzung und seinen inneren Aufbau. Referiert die äußere Schattenkontur auf etwas visuell Vergleichbares und Bekanntes, so entspricht die Darstellung von Dichte im Röntgenbild keiner visuell vergleichbaren Größe, sondern stellt eine vollkommen eigene visuelle Realität her. Diese Bildlichkeit ist dadurch charakterisiert, dass unterschiedliche Schichten eines Körpers sich in unterschiedlichen Graustufen abzeichnen, sich überlagern und dabei summieren. Ich zeige zwei Beispiele eines typischen Motivs aus der Frühzeit der Röntgentechnik. Hände, einmal einen Positivabzug links eines von Walter König hergestellten Bildes einer Frauenhand im Handschuh mit Armband und Blumenstrauß. Ein Röntgen-Negativbild rechts der Hand einer 21-jährigen Frau hergestellt von Josef Maria Eder und Eduard Valenza. Auf einer lichtempfindlichen Schicht hinterlässt der Röntgenschatten normalerweise helle Spuren des Körpers, wobei, so wie hier rechts dargestellt, wobei dichtere Teile sich heller abzeichnen als weniger dichte. Hier rechts die Knochen der Hand, welche erstaunlich plastisch erscheinen. Diese Plastizität ist aber nicht auf die tatsächliche körperliche Ausdehnung derselben zu beziehen, sondern ist das Resultat von Überlagerung der Knochenränder und der Hohlräume in den Knochen. Der fleischliche Umriss der Hand ist hier nur noch als heller Schleier zu sehen, der die Knochen auraartig umgibt. Diese Tonwerte werden im Positivabzug umgekehrt. Und das war in der Anfangszeit eine geläufige Praxis, die wir noch sehen werden. Im Bild links ist der Handumriss als etwas weniger dunkler Schatten um die dunklen Knochen erkennbar. Noch dunkler erscheinen verschiedene Accessoires. Das der Ring und der Stadion und der Draht, mit dem die Blumen umwickelt sind, von denen hier nur sehr feine Strukturen zeugen. Das Bild ist also in drei Schichten aufgebaut, die den unterschiedlichen Dichten der hier zusammengebrachten Substanzen entsprechen. Die fleischliche Hand mit Muskeln, Sehnen und Blutgefäßen, die Knochen und die äußerlich angebrachten Schmuckstücke. Liegt der Strauß über oder unter der Hand? Wo genau findet sich der Ring und das Armband? Die Überlagerungen verhindern die genaue räumliche Verordnung der unterschiedlichen Schichten, wenngleich in diesem Fall durch die Wiedererkennung und Bekanntheit des Ausgangsobjekts relativ schnell ausgeschlossen werden kann. Im Unterschied zu normalen Schatten sind die Strahlenschatten durch die besondere Art von Licht, das die Objekte teilweise durchdringt, durchbrochene Schatten. Teile des Objekts, wie seine im Auflicht sichtbare Oberfläche, werden weggelassen, andere treten deutlich hervor. Äußeres und Inneres, oben und unten, werden verkehrt oder schieben sich übereinander und ineinander und erzeugen so eine verstörende Räumlichkeit in der Fläche. Was im Röntgenbild noch oder nicht mehr erscheint, ist auch von der Stärke und Dauer der Bestrahlung abhängig. Je nachdem, wie lange und wie stark bestrahlt wird, bemerken etwa Eda und Valenta in Bezug auf ihre Handaufnahmen, kann man, Zitat, das Fleisch größtenteils oder ganz wegfotografieren. Zitat Ende. Während der äußere Handumriss auf die unversehrte Hand verweist, so verstärkt das Hervortreten der Knochen Assoziationen mit Ikonografien des Todes. Auch Ringe, Schmuck und Blumenstrauß heben dagegen den Hinweis auf die Lebendigkeit des aufgenommenen Körpers hervor, abgesehen von den Bildunterschriften, die das lebendige Ausgangsobjekt jeweils benennen. Das Zusammenfallen von Bekannten und Sichtbarkeit im Röntgenbild ist jedoch zunächst einmal zufällig. Dass die Hand als Hand mit den charakteristischen Knochen im Röntgenbild erkennbar bleibt, ist dem Umstand geschuldet, dass sich die Knochensubstanz als dichter erwies. Die Erscheinung der Knochen und Ringe im Bild konnte zwar vorausgeahnt und unter Kenntnis des Gesetzes der Dichte mehr und mehr auch vorausgesehen und bewusst inszeniert werden. Was aber im Röntgenbild verschiedener auch anderer Gegenstände jeweils sichtbar wurde, war beim Auftauchen der neuen Technik zunächst unbekannt und folglich nicht voraussehbar. Es musste zuerst erprobt werden. Dieses Bild zeigt eine weitere Tafel aus dem Anfang des Jahres 1896 erschienenen Röntgenatlas von Eda und Valenta. Proben verschiedener Substanzen wurden übereinander aufgereiht und durchleuchtet, nebeneinander aufgereiht. Die Tafel präsentiert sich als abstraktes Spiel eckiger und runder Schattenformen, die in Lesrichtung von oben links bis unten rechts tendenziell heller werden. Auf den zweiten Blick lassen sich kleine Nummern, ich weiß nicht, ob man die von da hinten sieht, kleine Nummern in eben dieser Reihenfolge erkennen, die mit einer Legende unter dem Bild zusammengebracht werden können. Diese entschlüsselt die Schattenformen, indem sie jeder eine Substanz einer bestimmten Dicke zuweist. Verschiedene Metalle, Silber, Kupfer, Zink, Aluminium, Bergkristall und Gläser, verschiedene Hölzer, Wachs, Leder, Wolltuch und Verbandzeug etwa wurden hier durchleuchtet. Das Bild sollte als, Zitat, Tabelle zur Orientierung der Durchlässigkeit verschiedener Substanzen gegen Röntgenstrahlen dienen. Es klärt im Hin und Her zwischen Bild und Legende, dass die Röntgenwirklichkeit nicht der bekannten Sichtbarkeit des unbewaffneten Auges entspricht, dieser zuweilen sogar diametral entgegensteht, also nach nicht-optischen Gesetzen funktioniert. So zeigt sich etwa ein Stück Bergkristall von einem Millimeter durch den Schatten, den er wirft, dichter als ein Aluminiumblech gleicher Dicke. Normalerweise durchsichtige Gläser entpuppen sich als ebenso undurchlässig wie die Strahlen wie verschiedene Metalle. Das Röntgenbild kann damit extreme Verfremdungen hervorrufen, genauso wie es in anderen Fällen eine geradezu abbildhafte Übertragung sichtbarer Objekteigenschaften erlaubt. Hier sind Kamen in Stein geschnittene Amulette dargestellt, die die Zunahme der Dicke des einheitlichen Materials und damit feinste Details der künstlerischen Bearbeitung abbilden. Im Gegensatz zur Tafel mit den Proben ist hier die Wiedererkennbarkeit der in Gold gefassten Amulette auf einen Blick gegeben. Beides also, Wiedererkennung und totale Verfremdung, sind durch das Wolkenverfahren möglich. Ich möchte nun auf eine Strategie der Anfangszeit eingehen, die zum Ziel hatte, die Röntgenwirklichkeit als visuellen Mehrwert zu inszenieren. Diese Strategie ist auch im Hinblick auf den Begriff des Zwillingsbildes interessant. Sie besteht darin, Röntgenbilder neben Fotografien zu zeigen. Hier zunächst also einige Beispiele aus zeitgenössischen Abhandlungen. Wir sehen hier eine Doppelseite aus einem Buch, rechts, links den Vogel als Fotografie und rechts ein Röntgenbild. Hier eine Katzenmumie. Vorhin war die Frage, wann das angefangen hat, Skulpturen oder Kunstgegenstände zu leuchten, also selbst. Links diese, rechts diesmal als eben Negativ-Röntgenbild und hier schließlich ein versiegeltes und frankiertes Päckchen mit wertvollen Inhalten. Das ist besser, glaube ich, bin nicht klar. Dabei handelt es sich nun um eine besonders ausgeklügelte Inszenierung. Das Päckchen enthält laut Aufschrift einen Inhalt wert von 200 Francs. Oben steht da die Valeur déclarée 200 Francs. Es ist an Monsieur Röntgen Würzburg adressiert. Der damit genannte Empfänger bezeichnet geschickterweise zugleich das Verfahren, mit dem das Röntgenbild hergestellt wurde. Dieses zeigt dasselbe Objekt wie oben im Röntgenlicht. Aus der Zusammenschau der beiden Bilder lässt sich schließen, dass hier der angedeutete Inhalt des Pakets sichtbar geworden ist. Von einer annähernd runden, großen Form gehen Kettenglieder ab, die beim genauen Hinsehen wird die Schraube einer Taschenuhr sichtbar. Zugleich bilden alle diese Formen für sich betrachtet ein ziemliches teilloses Wirrwarr. Auch andere äußere Teile des Objekts treten als Schatten hinzu und verstören die Anschauung. So ist hier zum Beispiel der Haken zu sehen, mit dem der Kasten verschlossen ist, wie auch ein Teil des Siegels aus dem oberen Bild, der mit der runden Form des Gegenstands im Päckchen verschmilzt und diese so befremdlich verformt. Man kann sich fragen, was ohne die beigefügte Fotografie über den Gegenstand dieser Darstellung in Erfahrung gebracht werden könnte. Die vergleichende Gegenüberstellung aber macht das Röntgenbild erfolgreich zu einer zweiten Ansicht ein und desselben Objekts, welche zugleich scheinbar mehr zu sehen gibt als die Fotografie. Die Zusammenschau ermöglicht Wiedererkennung, unterstützt nicht zuletzt durch eine Bildunterschrift, die sich auf einer Transparenzfolie befindet, die hier drüber liegt normalerweise. Der Medien, die den Inhalt auch nennen, also Päckchen mit einer eingeschlossenen Tasche. Der Medienvergleich inszeniert die Röntgentechnik also positiv als Sichtbarmachungstechnik. Er schreibt fest, was im Röntgenbild visualisiert worden ist, beziehungsweise welche Teile des dort Sichtbaren als Sichtbarmachung anzusehen sind. Zugespitzt gesagt ermöglicht es dieser Vergleich erst, das Röntgenbild als visuellen Mehrwert zu interpretieren. Im gleichen Zuge wird die Fotografie, ungeachtet ihrer Konstruiertheit, selbst zum Ausgangsobjekt, von dem das Röntgenbild genommen wurde. Ich zeige ein weiteres Zwillingsbild bzw. Drillingsbild als Beispiel für diese frühen Inszenierungen und das Verständnis der Technik. Es handelt sich um drei auf Karton aufgezogene und von Hand beschriftete Bilder des französischen Instrumentenherstellers Arthur Radiguet. Oben ist ein Röntgenbild im Positivmodus zu sehen. Es zeigt verschiedene Objekte aus Metall, eine Aluminiumstange, einen gusseisernen Sockel, mehrere Münzen und Medaillen, ein Schloss, eine Taschenuhr und ein kleiner Schraubenschlüssel. Unter diesem Bild sind zwei Fotografien angebracht, die die Objekte im Auflicht zeigen, einmal in der gleichen Anordnung wie oben im Röntgenbild und einmal dazu gespiegelt. Abgesehen davon, dass es hier darum ging, den Beweis zu erbringen, dass es möglich ist, das Innere von sehr undurchsichtigen metallenen Gegenständen mit Hilfe von besonders leicht starken Röntgenapparaturen sichtbar zu machen, veranschaulicht Radiguet mit diesem Bild sein Verständnis der Radiographie. Und zwar versucht er anhand der Fotos die Perspektive des Röntgenbildes auf die dargestellten Objekte nachzuvollziehen. Er zeigt diese Objekte unten links von oben, so wie sie bei der Aufnahme auf der Platte unter der Röhre liegen. Also von der Seite der Röntgenröhre her, wie die Unterschrift aufklärt. Das zweite Foto rechts daneben zeigt die Objekte von ihrer anderen Seite, von unten, also von der Negativplatte her, die ihre Schatten aufzeichnet. In Bezug auf das, was das Röntgenbild darstellt, gibt Radiguet zufolge dieses rechte Bild die richtige Sehweise, Sichtweise. Interessant ist, wie mittels der Fotografie das Auge ins Spiel gebracht wird, wo man genau genommen gar nichts sehen kann. Um zu verstehen, dass das Röntgenbild die Objekte gewissermaßen von unten her aufnimmt, konstruiert Radiguet diese Fotografie einer Röntgensicht auf die Dinge. Das Bild wird dann von anderen Protagonisten immer wieder dazu verwendet, zu erklären, wie eine Röntgenaufnahme zu interpretieren oder zu lesen sei. Und das geschah auch anhand von aus Radiguets Bildern isolierten Gegenständen, wie hier zum Beispiel dem Schloss. Dabei dienten die fotografischen Ansichten beider Seiten der Objekte dazu, zu zeigen, dass im Röntgenbild sowohl innere Strukturen als auch äußere Teile, und zwar beider Objektseiten, sichtbar werden. Wie dies auch am Beispiel von Münzen, wo sich Kopf und Zahlen überlagern, sehr deutlich wird. Dass Röntgenbilder die Objekte von der Unterseite her darstellen, mit der sie der Platte direkt aufliegen, scheint mir für die Ästhetik dieser Bilder interessant. Denn in ihnen finden Verkehrungen und Überlagerungen statt. Überlagerungen von innen und außen, oben und unten. Tatsächlich erscheint im Bild das, was der Platte am nächsten lag, am schärfsten, während Objektteile, die einem Foto entgegenkommen, dort verschwimmen und sich so scheinbar entfernen. Nicht zuletzt entsteht ein umgekehrtes negatives Bild. Und obwohl diese Darstellungsform des räumlichen Sehen, dem räumlichen Sehen zuwiderläuft, versucht unser von der Perspektive geprägter Blick immer, in diesen Bildern doch Räumlichkeiten zu entdecken. Das Sehen von unten, also die Vorstellung, dass man die Objekte von unten sehen kann, dabei helfen, die Beschaffenheit der aufgenommenen Gegenstände zu rekonstruieren oder wenigstens zu imaginieren. Was ein Röntgenbild zeigt, ist aber aus ihm selbst und ohne Kenntnis seiner Zwillingsbilder nicht zu klären. In Bezug auf eine weitere Form der kameralosen Aufzeichnung, die Fotogramme, wurde Ähnliches beobachtet, wie es auch für die Röntgenbilder gilt. Ulrich Rauhoff schrieb, Zitat, das Fotogramm lehrt uns, mit den Augen des Fotopapiers zu sehen und es gibt uns dabei, alle Objekte von hinten bzw. von unten zu sehen. Vielleicht ist das Fotogramm einer der wenigen gelungenen Versuche, von der Dingseite her einen Blick in die Welt zu werfen, mit Dingaugen zu sehen. Zitat Ende. Rauhoff versucht, diese Bilder an der Grenze des Optischen und des Haptischen zu verorten. Er spricht von Bildern, die, indem sie das Sehen als distanzierten Fernsehen unterlaufen, lehren, mit den Augen zu tasten. Zitat, und wenn es noch andere Bilder gäbe, Nahbilder, Zitat Ende. In den Fotogrammen von Man Ray, von denen hier zwei zu sehen sind, wird dies besonders deutlich. Dort erkennt man vertraute Gegenstände des Alltags wieder. Man sieht zum Beispiel einen Kamm oder eine, vielleicht einen Nagelfall, vielleicht. Die Hände natürlich hier. Man erkennt also vertraute Gegenstände wieder, die aus einem unbestimmten dunklen Raum hervortauchen und mit abstrakten Schattenformen surreale Nachbarschaften einnehmen. In diesen Fotogrammen wird, um mit Franzon zu sprechen, Zitat, äußerste Nähe und fernste Ferne suggeriert. Zitat Ende. Vertrautes und rätselhaft Fremdes kommen in einen unabmessbaren Raum zusammen, der zugleich flächig und mehrdimensional zu sein scheint. Hiermit ist der Kern der Schattenästhetik nochmals genannt. Er liegt in der Spannung zwischen den beiden Polen Wiedererkennung und Verfremdung und lässt sich vom Schattenspiel über die Röntgenbilder bis zu den Fotogrammen verfolgen und vielleicht sogar darüber hinaus. Der Ästhetik der Nahbilder auf den Grund zu gehen, war das Anliegen eines Bandes der Reihe Bildwelten des Wissens, dem ich am technischen Bild betreuen durfte. Der Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit Kontaktbildern, wie ich sie genannt habe, war, abgesehen von der Beschäftigung mit den Röntgenbildern und dem Versuch, von deren Einordnung eine weiter gefasste Bildgeschichte, eine These aus George Didi Übermanns Werk über den Abdruck. Der Abdruck wende sich dem dargestellten Gegenstand, Zitat, so radikal zu, dass er in der Berührung jede optische angemessene Distanz, jede Konvention oder Evidenz der Sichtbarkeit, der Erkennbarkeit, der Lesbarkeit subvertiert, Zitat Ende. Er beschreibt die Ästhetik des Abdrucks als eine bestimmte Form von Abstraktion, welche nicht aus einer Abwendung vom Gegenständlichen, sondern im Gegenteil aus einer radikalen Hinwendung zum Gegenstand resultiert. Ich wollte untersuchen, ob dies auch auf andere Formen von Bildern zutrifft, deren Gemeinsamkeit darin bestand, dass der darzustellende Gegenstand sich während des Bildherstellungsprozesses in besonderer Nähe zum Bildträger befindet und so als Sache selbst an der Produktion des Bildes in besonderem Maße selbst teilhat. Die zusammengetragenen Beiträge zu Naturselbstdruck, Naturabgüssen, Fingerabdrücken und Fotogrammen zeigten jedoch, dass die Ästhetik des Abdrucks nicht so einfach auf alle diese Formen zu übertragen und zu verallgemeinern war. Vielmehr wurde deutlich, dass das Versprechen dieser Bilder auf Unmittelbarkeit in sehr unterschiedlichen Weisen eingelöst wurde. Der Blick auf die Machbarten, Inszenierungen und Präsentationen ließ deutlich werden, wie Kontaktverfahren sowohl Ähnlichkeiten als auch Unähnlichkeiten hervorzubringen vermögen. Wie beides im selben Bild zuweilen zusammenkommt, das hoffe ich anhand von Schattenbildern, Wolkenaufnahmen und Fotogrammen gezeigt haben.